Intro aus dem, ja, ich bin aus dem Vorgespräch.
Erzähl mir doch nichts. Ach so.
Ja, also quasi, wir haben ja jetzt schon aufgenommen, wie du siehst, und daraus machen wir das Intro.
Soll ich nochmal die Penisgeschichte erzählen?
Nee, haben wir mit aufgenommen.
Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast von und mit dem Musikmachen über Jan, Johnny und unserem Gast. Und das ist heute der Alex von Planet Pluto. Oder Planet Pluto?
Planet Pluto.
Okay.
Ja, das hat sich, also das hat sich durchgesetzt. Deutsch. Dann Deutsch, genau.
Deutsch ist eingedeutscht.
Ist ja auch deutschsprachiger, ich würde sagen, eigentlich ist das so Singer-Songwriter-Pop, oder?
Ja.
Nur mit Band. Also mit echt, mit voller Band eben.
Nur
nicht
mit, genau,
nicht nur mit
Bandbesetzung.
Dir. Ja. Aber du machst Gesang und Gitarre?
Richtig.
Und schreibst?
Schreib die Songs, genau.
Singer-Songwriter.
Singer-Songwriter, ne?
So einfach ist es.
Es ist im Endeffekt einfach.
Aber du spielst ja auch alleine, ne? Manchmal.
Genau, wir spielen auch in kleinerer Besetzung und auch alleine, genau.
Mit kleinem Besteck.
Mit kleinem Besteck, ja genau, weil das einfach für viele Locations einfach besser passt, ne? In denen wir stattfinden können. Weil sie einfach mega klein sind oder so.
Witzig ist, ich kenne Alex schon lange. Und Alex hat was gemacht, wo ich ein bisschen auch den Hut vorziehen muss. Und zwar hat er eine kleine Tour sich selbst organisiert und hat Wohnzimmerkonzerte quer durch die Republik gespielt. Also hat dann sich angeboten, seine Dienstleistung angeboten und hat Leute in ihrem Wohnzimmer bespaßt.
Hat sich verkauft quasi.
Ja, genau, verkauft, ja.
An jeden.
Für ein paar Stullen und ein bisschen Getränke.
Kassenbier.
Genau, so hat es eigentlich angefangen, ne? Also ich habe die Songs geschrieben und da war eigentlich noch gar nicht so richtig klar, dass ich die auch wirklich singe. Und als es sich dann rauskristallisiert hat, dass ich es doch wohl sein werde, habe ich gedacht, das wäre eigentlich die beste Möglichkeit, die Songs auszuprobieren, live, ne? Wie die ankommen. Und das hat sich so ein bisschen verselbstständigt. Genau, und das ist auch schon ein bisschen her, 2013.
Genau, was man vielleicht nochmal erklären muss für euch da draußen, ist, dass Alex seine Band oder das Projekt gegründet hat, weil er das Songwriting studiert hat. Also es war eine Abschlussarbeit,
es richtig? Es war eine Abschlussarbeit, genau. Also, richtig. Es ging darum, Songs zu schreiben.
Also bist du quasi der einzig studierte Musiker von uns dreien?
Nee.
Er ist nur Singer-Songwriter.
Der einzig studierte Songwriter. Aber das ist ja auch eigentlich, das ist ein
das
Kurs,
ist
wo man, doch, das ist schon was, aber das ist ein Kurs, wo man
komm, erklär uns
eigentlich,
das mal.
Ja, wo man eigentlich sozusagen Grundelemente vom Songwriting, beim Studium ist es ja oft so, dass Sachen, die man sich so erklären kann, ja, dass einem die nochmal gezeigt werden. Aber auch ganz viel um Kreativtechniken, ne? Also es war zum Beispiel dann immer so, wir mussten wirklich jedes Mal einen Song schreiben. Also jede Woche einen Song, egal zu welchem Thema, ob man jetzt gerade eine kreative Phase hatte oder nicht. Also so ein paar Techniken.
Ja, wenn man davon leben will, kann man halt nicht immer sagen, oh, mir fällt gerade nichts ein.
Genau, genau. Und wie man sich zu Ideen bringt und ja.
Ist es dir leicht gefallen, immer so einen Song jede Woche mal rauszuknallen?
Ehrlich gesagt ja, weil
vieles waren halt so Sauf-Songs, ne?
Ja.
So Malle, Saufen,
ja, sowas
Weiber,
halt.
Das geht
ja
halt dann relativ die, schnell.
Die hey, Alex, kennst du Onni?
Nee, doch, gesehen schon mal, ne? Gesehen schon mal. Nee, also, tatsächlich war es immer so, dass es, dadurch, dass es ja diesen Charakter hatte, dass es für die Uni ist, hat man da jetzt auch nicht besonders viel Persönlichkeit in jeden Song reingelegt, ne? Sondern man, das war wie so eine, ja, wie so eine Hausaufgabe.
Okay.
Man muss halt fertig werden.
Also, aber wenn man es machen, also wenn das sozusagen nur ein Job ist, in Anführungszeichen, meinst du, dann muss man auch nicht so viel reinstecken, dann ist es einfacher quasi, weil man nicht so dran hängt, oder?
Mir fällt es tatsächlich leichter. Ich hab letztes Jahr für einen Song geschrieben für einen YouTuber, die machen so YouTube-Sachen, und da habe ich das so gemerkt, ne, wie leicht mir das eigentlich fällt für jemand anders. Und wie schwer es mir fällt für mich, einfach, ja, weil da der Anspruch dann mit reinspielt.
Ja, ich kenne das auch. Also wenn man für sich sozusagen, wenn man es auch selber performen will und so, dann will man irgendwie, ja, hängt da mehr dran, so ja, mehr Ballast auch.
Genau.
Und wenn man irgendwie, also ich habe auch mal in so einem Songwriter-Camp, dann war die Aufgabe, so einen Helene Fischer-Style-Song zu schreiben. Das hat halt voll Spaß gemacht. Das Ding ist auch so ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, Helene Fischer kann das rausbringen, aber wenn man das noch ein bisschen schleift und so, war jetzt kein schlechter Song und das kann man dann so rausschmeißen sozusagen, weil nichts dran hängt.
Genau, das meinte ich auch mit der Aufgabe, ne? Das war dann zum Beispiel, schreib einen Song auf Französisch, so. Mhm. Da kam gerade dieses Sass, heißt sie Sass? Das kam gerade so da auf und schreib einen Song auf Französisch, ich spreche kein Wort Französisch. So.
Also Bonjour und ja, Salut, Baguette.
Baguette, ne?
Der Baguette-Song.
Baguette, wie der Spanier sagt. aber das war dann halt ja so eine Aufgabe und dann fiel es irgendwie, ging es leichter. So genau, was du sagst.
Stimmt aber schon. Wenn du jede Woche einen Song geschrieben hast, ne? Wie viele Songs hast du denn schon geschrieben? Und hast du die noch?
Nee, habe ich nicht.
Hast du gelöscht?
Habe ich gelöscht.
Ach, du bist ja,
das war, ne? Das war ja auch wirklich jetzt, also oft nichts Zeigbares, ne? Also muss man ja auch dazu sagen.
Und konnte man nicht reich mit werden, ne? Darum geht's ja auch letztendlich. Deswegen hast du dann ja gesagt, du machst auch eine richtige Band draus, damit die Kohle richtig rollt.
Ja.
Gehe ich mal von aus, dass es darum auch ging.
Durchaus. Also genau, also es waren zwei Kurse sozusagen, die ich belegt habe. Das eine war halt Management und das andere war Songwriting. Und ich habe beide kombiniert in einer Abschlussarbeit. Und die Aufgabe im Management war, gründe ein Label mit einer Band, fiktiv, mit der man heutzutage Geld machen kann.
Mhm.
Und das war so 2012. Da kam das gerade so auf mit Giesinger und Giesinger vielleicht schon, aber dieses Deutsch-Pop.
Mhm. Clouseau und diese ganzen, diese ja, genau. neue Garde der deutschen
Pappnasen.
Singer, Songwriter-Typen.
Ja. So, genau.
Und Menschen tanzen,
ja, genau.
Tierewelt.
Ja, richtig. Und genau, das war eigentlich so ein bisschen die plumpe Idee, ne? Also jung, deutsch, lieb, emotional.
Das habe ich auch gedacht, als ich habe das eine Musikvideo von euch vorhin nochmal geguckt.
Welches?
Das, ich glaube, das letzte, was ihr raus, das spielt ihr so live. Das ist in so einem Club.
Hm.
Vielleicht, also da sind auch so Leute, die sitzen da auch teilweise.
Ja.
Und da habe ich auch gedacht, so, also man zeigt, da werdet ihr auch so gezeigt und die Leute auch so wenn ihr nicht gerade Musik macht.
Ja.
Und das habe ich auch gedacht, das ist einfach voll lieb.
Ja,
also
genau.
alle Beteiligten sind super nett in dem Video. So.
Ja, das ist halt immer, als du vorhin gesagt hast, Singer, Songwriter, Popmusik. Also ich glaube, jeder, der Popmusik macht, wünscht sich immer so dieses Prädikat Indie noch dabei.
Damit es mehr Kunst ist.
Das macht die Sache cool. Ich glaube tatsächlich, natürlich ist es eine Nische, also ihr beide seid ja auch wirklich, also Metal, ne?
Ja, wir sind Nischenmusiker.
Also kann man doch so sagen, oder? Oder ist das,
ja,
oder
ja,
ist das despektierlich?
Ich dachte immer lange, ich würde kein Metal machen, aber es ist alles Metal.
Es ist Geräusch.
Ich wollte eigentlich sagen, Musik in einer Nische ist immer cooler. Höre ich auch. Also ich irgendwie höre ganz viel Rap. Jetzt kann man darüber streiten, ob Rap wirklich heutzutage noch Nische ist oder nicht auch schon.
Kommt Pop. Dann so ein bisschen drauf an, was für welchen, ja, aber.
So, aber dieses Nischending ist immer cooler. Das finde ich, sieht man auch sehr gut an Facebook-Likes, ja. Das klingt so ein bisschen komisch, aber die Nischenleute, die haben immer eine richtige Fanbase. Da sind Leute, die verfolgen das richtig.
Supporten sich noch, ne?
Genau. Mhm. Während im Pop-Bereich oder so, das halt alles irgendwie so wahrscheinlich zu lieb ist, dass man so dass was hängen bleibt.
Ja, ich glaube, also es gibt manchmal so, ich sag mal so Underground-Leute, so richtig so Black-Metaler oder so. Ich meine, Jan und ich, wir machen auch Metal, aber tatsächlich sind unsere Musik von unseren beiden Bands ist sehr unterschiedlich, aber es ist beides noch so relativ modern und relativ offen. Aber es gibt ja auch so richtige Underground-Szenen, wo so wirklich alles, da musst du wirklich Underground sein. Und wenn du irgendwie ein T-Shirt drucken lässt, dann, was nicht selbst gemalt ist, dann bist du echt schon Sellout. Mhm. Und manchmal hört man von solchen Leuten so, die machen dann so ein, tun dann so halt so nach dem Motto, ja, ich könnte natürlich Geld damit verdienen, wenn ich irgendwie jetzt Hip-Hop oder Pop machen würde oder Schlager oder so, aber ich scheiß da drauf, ich bleib lieber real und ich fress lieber Scheiße und so. Und dann denke ich immer, naja, eigentlich, wenn du jetzt einfach so anfängst, Musik zu machen und live zu spielen, ist eine der schwersten Sachen, glaube ich, die du machen kannst, wirklich so Mainstream-Popmusik zu machen, weil dafür gibt es nicht so eine Anfangsszene. Also wenn du nicht, es gibt ja keine Underground-Szene für R&B zum Beispiel, oder vielleicht gibt es sowas auch.
Sollten
aber
wir vielleicht mal gründen.
Ich glaube nicht, dass die besonders groß ist. Also wenn du jetzt dann zu, wir haben ja auch in den vergangenen Folgen drüber geredet, wie hat man so die ersten Gigs gespielt und so. Ich glaube nicht, dass du sagst, ich mach so David Guetta-Musik. Und ich mache jetzt beim Emergenza Band Contest mit. Und dann stehst du da, machst du deinen Mix an. Und also ich glaube tatsächlich, dann musst du schon direkt übers Internet gehen und versuchen, da viele Leute zu kriegen. Aber du kannst nicht so richtig direkt eine Szene ansprechen. Ja. Wenn du eine Black-Metal-Band gründest oder eine Rechtsrock-Band, dann hast du, ist ganz eindeutig, welche Szene du ansprichst und du weißt, wo du hin musst damit. Du weißt auch, wenn du recherchierst, weißt du, in welchen Clubs musst du spielen mit deiner kleinen Band. Wenn du, wenn ich jetzt sage, ich mach so Lena Meyer-Landrut-Style, ich glaube nicht, dass ich dann damit irgendwie in einer Markthalle in Hamburg im kleinen Saal auftreten brauche. So, ja. Da muss es dann auch gleich ganz nach oben gehen. Und das unterschätzt man, glaube ich, auch, dass Popmusik natürlich auch so seine Herausforderungen hat, wenn man denn wirklich nach oben will.
Also ja. Kann man schon sagen,
ist ja nicht so, dass du entscheidest, ich mache jetzt Popmusik und dann bist du reich.
Ja. Nee, also du würdest schon sagen, dass den Weg, den Alex da geht, schon deutlich schwerer ist als den wir jetzt gegangen sind?
Nee, das würde ich so jetzt, ich würde jetzt, das was du machst, ist ja immer noch handgemachte Musik, sage ich mal, und das soll jetzt nicht heißen, dass nur weil es Elektronik ist, wäre es schlechter oder so, aber es ist immer noch sowas, das ist schon, das was ihr macht, ist ja schon dafür da, auch live aufgeführt zu werden und es ist jetzt nicht, es ist jetzt auch nicht das, was heute, wenn du Delta Radio anmachst, da läuft.
Nee, das...
Also die Zeit ist tatsächlich auch so ein bisschen vorbei, also ich weiß, es gab auf jeden Fall diese Phase, wo das, und es gibt ja Clouseau und Giesinger und so alle auch immer noch, die sind ja auch erfolgreich, aber der Großteil, wenn ich heute so Pop Mainstream Radio höre, dann ist das wirklich EDM und mit R&B versetzen. Im Großen und Ganzen.
Also ich glaube, hast recht. Ich glaube, was für uns ganz, ganz wichtig war, ist, ich habe davor in einer Coverband gespielt, so, aber ich bin halt, ich habe mit 18 angefangen, Gitarre zu spielen. Ne? Ich bin halt wirklich
Spätzünder.
Ja, kann man so sagen. Ich habe davor tatsächlich Rap gemacht, Rap-Text, aber so im jugendlichen Alter, ne? Und da war aber niemals in Frage, oder da wäre niemals in Frage gekommen, damit aufzutreten oder das irgendwie ernsthaft zu machen. Und habe dann spät angefangen, Gitarre zu spielen. Und der große Vorteil, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass man mit dieser Popmusik, wenn du sagst lieb, das hat immer, ja, warte mal, wie fange ich das an?
Warte mal, ganz kurz,
ich glaube, ich habe ihn jetzt. Ich habe jetzt den Satz. Auf der einen Seite ist es halt immer so, wie ich gesagt habe, ne, wenn du sagst Popmusik, dann denkt man so, ach, Popmusik ist so uncool. Der große Vorteil ist tatsächlich, dass wir wirklich überall spielen können.
Ja, und Mutti kann es gut finden, Omi kann es gut finden.
Absolut.
Und die Kids halt auch.
Genau.
Aber du hast eben nicht diese, das meintest du ja vorhin, du hast eben nicht diese Hardcore-Fans, die dann, oder die kannst du wahrscheinlich auch kriegen, aber die hast du wahrscheinlich nicht so schnell wie in so richtiger Nischenmusik.
Genau, genau, weil es dafür bleibt einfach nicht genug
Ja, aber hängen. Klar, das ist die Band Wirtz zum Beispiel, oder also Wirtz ist ja im Prinzip, Daniel Wirtz ist ja ein Solokünstler mit Band auch, ist zum Beispiel unser Produzent Alex Henke spielt da, dadurch habe ich da so ein bisschen Einblick. Und meine Tante ist tatsächlich Fan. So. Und das ist auch genau so ein Beispiel. Es ist ein bisschen kerniger, aber es ist schon ziemlich poppig und viel Fernsehreichweite natürlich bekommen. Das ist auch sowas, das findet meine Tante super, aber ihre Tochter findet es auch super und die spielen aber auch beim Wacken.
Ja.
Und ich habe mir die beim Wacken angeguckt, da ist das Zelt halt auch fast voll und die Leute machen die Hörner hoch und man versteht gar nicht so richtig, warum bei der Musik, aber das ist wahrscheinlich ähnlich. Das kann tatsächlich jeder gut finden, da gibt es wenig Reibung. So.
Genau. Ja, und das ist, also für mich war das ein großer Vorteil, ne? Weil wir wirklich die ersten 2-3 Jahre wirklich gespielt haben an jeder Steckdose, also wirklich an jeder Steckdose. Und ich glaube einfach, dass es Sachen gibt, die kann man halt nicht im Proberaum üben. So,
ja.
die kannst du halt irgendwie nur auf der Bühne lernen oder mitbekommen. Und natürlich waren da kleine Bühnen dabei, sehr kleine Bühnen, mittelgroße Bühnen und auch
Wohnzimmer.
Ja, aber halt auch größere Bühnen. Und ich glaube, aus all dem, gerade so für den Anfang, für den Start, ist das eine gute Mischung. Einfach
ich glaube auch, dass es total gesund ist, auch vor allem auch kleine Sachen gemacht zu haben. Es gibt ja immer diese Projektbands, die irgendein Manager hochzieht, so, ob die jetzt gecastet sind oder nicht, ist dann auch nicht so relevant, aber so Bands, wo man halt weiß, das ist ein geplantes Ding, so ein Projekt und die dann eben gleich, was weiß ich, im Metal-Bereich dann gleich Wacken-Hauptbühne spielen. So und Metal-Days und so kleiner Gruß nach Kronach an dieser Stelle. Und das sind ja sicherlich auch alles erfahrene Musiker, aber wenn man diese Erfahrung vorher nicht gemacht hat, in den kleinen Club zu spielen, dann glaube ich, das kann auch schädlich sein sozusagen. Oder da fehlt einem, glaube ich, auch was an Erfahrung.
Ja, absolut. Und ich fand ganz interessant, was der Malik Aziz gesagt hat. dass eine Band auch immer ein Unternehmen irgendwie ist, wenn man sich
ja,
so...
Ja, ist irgendwie eine Marke und ein Unternehmen.
Genau.
Ne?
Und auch das fand ich total interessant, das halt wirklich von Anfang an mitzubekommen, wie das alles funktioniert so, ne? Und auch da glaube ich, dass es viele, so wie du sagst, ne, dass jemand so mittendrin startet, dass da oft nicht die Zusammenhänge dann irgendwie vielleicht auch gar nicht so
klar sind. Ja, ich glaube, das kann ungesund sein sozusagen in dem Sinne, dass einem dann doch was fehlt, was vielleicht in so einer vollen Bandkarriere, sage ich mal, irgendwie dabei ist. Wenn man wirklich von Jutes bis Arena
sammelt.
Alles gespielt hat, dann ist man, glaube ich, da sehr, sehr gut ausgestattet, was das angeht.
Und wie habt ihr das gemacht in den ersten Jahren? Habt ihr das Booking selber gemacht oder?
Genau, machen wir auch immer noch.
Ihr macht das immer noch?
Ja.
Okay, also ihr habt jetzt nicht irgendwie ein fettes Management im Hintergrund.
Nein.
Hast ja auch studiert, kannst du selber machen.
Ja, wobei da auch zwischen dem, was man studiert hat und der Wirklichkeit wahrscheinlich noch ein paar Unterschiede sind. Nee, aber ich mach das alles selbst.
Warst ja auch wirklich ein ziemlich heftiger Zeitfresser dann auch, ne?
Genau, das ist es.
Glaubst du nicht, dass so dieses Managen einer Band oder die Strukturen der Band aufrechtzuhalten und das alles in die Bahn zu lenken, wo man hin will, und dieser kreative Prozess, neue Songs zu schreiben, die Songs zu spielen oder zu entwickeln, dass das sich gegenseitig auslöschen könnte? Also wenn du jetzt sagst, du machst deine ganzen Konzertbookings selber, Johnny, du musst dazu wissen, ich glaube, der hat schon weit über 100 Konzerte in den ersten Jahren gespielt. Das heißt, der ballert durch die Gegend und spielt, wie er schon sagte, überall so. Und dann hast du halt aber im Hintergrund, okay, morgen muss ich wieder ran und neues Booking machen. So, das ist ja ein wahnsinniger Stress, den du dir da aufheimst. Ne? Also also ich hätte da keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Habe ich ja früher auch gemacht mit meiner alten Band und das irgendwann war es einem halt auch, war es mir zu viel.
Ich habe es in den ersten Jahren auch gemacht. Da haben wir auch viele kleine, irgendwo eine Kneipe für einen Fuffi gespielt und da habe ich auch dann teilweise im Jahr zwischen 30 und 40 Gigs selbst gebucht und bin auch an genau den Punkt gekommen, wo ich da keinen Bock mehr drauf hatte. Jetzt haben wir glücklicherweise, habe ich auch in der ersten Folge, glaube ich, beschrieben, spielen wir so viel Support, dass das jetzt immer ging. Aber Booking ist tatsächlich natürlich ein riesen Stressfaktor. Worauf du eigentlich hinaus wolltest, glaube ich, war quasi die Frage, wenn man, und das meintest du ja auch schon, eine Band ist eine Firma irgendwie und eine Marke, um die man sich kümmern muss, ob das die eigentliche kreative Arbeit und so diese Liebe dann irgendwie
kaputt macht,
angreifen kann.
Ja.
So, ne?
Das kann es bestimmt. Also ich merke das auch gerade jetzt, wir haben jetzt sind seit einem halben Jahr eigentlich so mit Songschreiben, Produktion am dritten Album, am dritten Album am Arbeiten. Und klar, das ist irgendwie, die Kreativität lässt sich oft irgendwie oder schränkt sich ein. Ne? Immer dann, wenn man daran denkt, funktioniert das jetzt auf dieser Bühne, funktioniert das jetzt da und wie ist das und das und man ist nicht ganz
Sachen,
so...
Sachen, wo man sich am Anfang wahrscheinlich gar keine Gedanken darüber gemacht hat, ne? Bei den ersten Songs.
Absolut, also es ist zum Beispiel so, wir haben das erste Album veröffentlicht und sind damit live aufgetreten und ich habe so nach den ersten drei Konzerten gedacht, scheiße, wir haben, die Lieder sind alle schön, so, aber wir haben für live überhaupt, also da geht's, also wir haben drei Lieder, die abgehen und der Rest ist irgendwie Ballade, was schön ist, aber für live irgendwie
funktioniert nicht.
Überhaupt nicht funktioniert.
Kommt keine so Partystimmung auf quasi.
Ja, genau. Oder ansatzweise irgendeine Form von Stimmung. Und dann haben wir sofort angefangen halt Songs zu schreiben, die schneller sind. Also praktisch erstes Album rausgebracht und schon 2, 3, 4 neue Songs gleich im Repertoire gehabt, damit man irgendwie das Set so gestalten kann, dass es auch irgendwie interessant ist.
Also ich habe gerade mal nachgeguckt, das letzte Album Auf dem Weg ist 2016 rausgekommen.
Genau.
Jetzt haben wir 2019. Was passiert?
Was ist da los?
Und warum gibt es kein neues Album?
Ja. Ehrlich gesagt habe ich jetzt schon 2, 3 Mal neu angefangen. Also wirklich 2-mal alles gelöscht einfach.
Ach, nein. Du hast 2 Alben fertig gehabt und hast gesagt, ne, mach nicht.
Nicht fertig, sondern so Vorproduktion irgendwie und immer gedacht, nee, das ist nicht. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass man eigentlich sagt man ja, das zweite Album ist das schwerste, ne? Weil für das erste hat man am meisten Zeit und danach will man irgendwie daran anknüpfen oder das sogar überbieten. Bei uns ist es so, das erste Album war wirklich übers Knie gebrochen, so. Also wirklich,
im Zuge deines Projektes?
Ja, genau.
Okay.
Irgendwie, dass ich gedacht habe, ja, es muss jetzt.
Wegen Abschlussarbeit oder weil du da einfach dran anknüpfen wolltest, dass du dein Studium beendet hast? Und dann
gleich weitermachen.
Okay.
Genau.
Man will ja auch was draus machen, ne, wenn man sowas gemacht
ja,
hat.
Ja, wenn man halt gerade den Aufschwung hat, ne, man sieht, das funktioniert irgendwie, hast vielleicht noch eine gute Abschlussnote dafür bekommen und denkst so, klar, mach ich jetzt weiter. Ne?
Ja, absolut. Und wenn du dann live spielst, dann merkst du einfach schnell, ey, eine CD zu haben, ne, ist erstmal ein Türöffner für Locations.
Mhm.
Und zweitens einfach geiles Merch-Produkt im Endeffekt, ja.
So, ja, und dass die Leute halt die Songs kennen, ne? Das ist genau. Natürlich auch sehr wichtig. Wenn du halt keine CD hast und keine Aufnahmen hast, ist es ja eigentlich heutzutage unmöglich, da irgendwas zu reißen. Ja,
du wirst ganz anders angeguckt, wenn du irgendwo dich vorstellst. Aber ich wollte sagen, das zweite Album hatten wir eigentlich nur ein Jahr Zeit, ne? Das ist 2016 rausgekommen. Und das ist tatsächlich für das, wo ich denke, das war zu der Zeit machbar, bin ich halt mega zufrieden. Immer noch mega zufrieden.
Das ist aber viel wert, wenn man das so als Künstler sagen kann, ne? Ich bin damit zufrieden.
Ja, also muss dazu sagen, wir haben das ganze Album oder auch die beiden Alben zu Hause bei mir aufgenommen.
Hm.
Also auch selber gemischt, nicht selber gemastert. Und das ist einfach so, dass ich dann wirklich jetzt oft dann im Songwriting dran zu knabbern habe und denke, ja, ist der Song jetzt wirklich so gut? Oder ne, und eigentlich ganz interessant, weil ich mich nochmal ganz viel damit auseinandergesetzt habe, was ist eigentlich ein guter Song? Ne?
Hm.
Ist ein guter Song so, erzählt eine Geschichte von vorne bis hinten? Oder ist es irgendwie anders so? Und
gibt viele Kriterien, die man anlegen kann eigentlich, ne?
Ja, absolut.
Aber macht es da nicht gerade jetzt beim dritten Album Sinn, einen Produzenten dazu zu holen? Jemand von außen, der sagt, pass auf, das ist geil,
fragen,
das ist nicht geil, mach das mal so?
Würde bestimmt Sinn machen.
Oder eben einen Songwriter, der auch nochmal drüber guckt, also nach dem Motto, wenn man, wie du gesagt hast, oder wie wir vorhin hatten, wenn man da nicht drin steckt, dann sieht man ja oft ganz andere Sachen.
Absolut, ja, genau. Also einen Produzenten, ja, das würde Sinn machen, bestimmt. Allerdings mache ich es auch einfach zu gerne.
So, du lässt keinen an dein Baby ran.
Ja, doch, das ist nicht das Problem. Also ich denke nicht, dass ich das alles mega gut kann. So, das ist nicht der Punkt, aber ich liebe das einfach tatsächlich und ja, mach das gerne. Ich spiele gerne live, aber ich produziere auch gerne.
Das ist zum Beispiel auch, glaube ich, schon die Antwort auf deine berühmt-berüchtigte Kernfrage des Ganzen.
Warum macht man das alles?
Warum machst du das alles? Warum setzt du dich dahin, machst das Booking, machst Songwriting, löscht wieder alles, fängst wieder von vorne an? Was ist dein Antrieb?
Was soll das?
Könntest ja auch Fernsehen gucken.
Könnte ich. Könnte ich, mache ich auch hin und wieder. Also ich glaube, also was wir alle kennen, egal aus welchem Musikbereich wir kommen, ist ja so ein magischer Moment beim Konzert, wo du so denkst, ey, das ist nicht geplant, sondern wie kann das jetzt gerade sein, dass hier irgendwie alles passt? So. Und ich weiß nicht, bei einem Coversong kann es diesen Moment auch geben. Ich finde es aber krasser, wenn du einen eigenen Song irgendwie hast. Und sich was im stillen Kämmerchen auszudenken und sich dabei vielleicht am Anfang gar nichts zu denken, dann vielleicht ein bisschen mehr was dabei zu denken und so, das dann vorzutragen und dann irgendwie mit so einem Song so einen Moment zu erleben, finde ich einfach wirklich, ist das Beste. Ist das Beste. Und also was ich jetzt so in den letzten zwei Jahren haben wir ein bisschen weniger gespielt. Also so 20, 30 Konzerte im Jahr, also in den letzten zwei Jahre so gespielt. Und vor allen Dingen auch kleinere Sachen. Und ich finde halt wirklich, dass in den kleineren Venues so dieser Moment halt echt immer häufiger kommt.
Also, funktioniert besser.
Funktioniert besser. Also,
ja, wenn man näher an den Leuten dran ist, funktioniert das auch eher. Ne?
Genau, und mit deutscher Sprache. Deutsche Sprache ist sowieso eine
Zusprache.
Und genau, du bist echt dicht dran.
Also, wenn du jetzt einen kleinen Club spielst, gibt es dir mehr, als wenn du, ich weiß, dass du zum Beispiel bei Max Giesinger, glaube ich, mal Support-Shows gemacht hast oder den supported hast, das würdest du sagen, ist zwar nice so, dass man da vielleicht mal ein paar hundert Leute mehr hat, aber kleine Venue ist intimer und da funktionieren deine Songs besser.
Ja, beides eigentlich. Also ja, eine kleine Venue ist geiler, funktionieren die Songs besser, auf jeden Fall. So richtig groß, also was wir jetzt so erleben durften an groß, ja, ist auch geil. Ich würde eher sagen, so gerade was in der Mitte, also dazwischen ist so, ist es oft so, da muss schon die Location richtig geil sein oder da musst du schon vorher wissen, das sind richtige Leute, die da hinkommen und da wird es geil, aber oft finde ich es so, dass in diesen mittleren Läden, so, dass da oft Also ich denke, ja, war nett, aber so richtig der Kick kommt halt irgendwie da nicht mehr. Aber kann man auch nicht vorher sagen, ne? Das ist ja immer das Problem. Also es gibt ein paar Läden, da passen irgendwie ja, 100, 200 Leute rein und das ist total nice. Und es gibt Läden, wo ich denke, ja, super, jetzt haben wir hier gespielt. So. Also das kennt ihr doch auch, oder
ja,
nicht?
Ja, klar. Also, was ist dein Lieblingsladen in Hamburg?
In Hamburg? In Hamburg ist mein Lieblingsladen, also wir, ich kann ja mal ganz kurz, Hamburg haben wir in der Astra-Schube bisher gespielt, im Grünen Jäger, im Thomas Reed und in der Markthalle.
Und in der Lola.
In der Lola, weil was Bergedorf ist. Also ich würde,
aber Hamburg.
Darauf wollte ich jetzt gerade, also das wäre jetzt so tatsächlich mein Final Call.
Oh, okay.
Lola in Bergedorf ist ein nicer Laden. Es gibt das beste Catering, also wirklich, es ist wirklich hammergut. Und die richtigen Leute. Deswegen würde ich sagen, ist das die beste.
Gibt es auch KitKat?
Oder nur die Aldi-Version?
Nee, oder nur die Aldi-Version.
Aber
ne?
Es gibt, bisher haben wir da, ich glaube, 4, 5 Mal gespielt und es gab jedes Mal Chili con Carne. Also Chili con Carne gibt es ja überall, ne?
Alex, wir wollen die Süßigkeiten wissen.
Ich glaube, da haben wir in Folge 1 auch Chili con Carne, kam auch schon vor, ne?
Ja.
Und Pizza.
Ja, Pizza ist geil.
Pizza. Hm. Also Süßigkeiten weiß ich jetzt gar nicht. Gummis, hier so eine.
Weißt du, so kleine Gummibären.
Kleine Gummibärchen.
Ja, die kleinen von Haribo.
Gibt es aber auch als Aldi-Version.
Habe ich noch nicht gesehen.
Doch, da müssen wir jetzt sagen, wegen keine Werbung und so.
Ja. Achso, ja, aber da muss ich sagen, die meisten Menüs lassen sich da nicht lumpen. Da kommen die echten kleinen Haribo-Packungen. Und dann gibt es immer diese Lakritz-Schnecke. So eine oder zwei Einzelne Packungen und ich esse die dann. Ja.
Du isst sie dann die?
Ja, die sind dann immer weg.
Die drei, die in diesem Klumerat
sind. Genau, die sind dann weg, wenn ich im Backstage war.
Aber kennt ihr von Aldi die Schokoriegel?
Ja.
Und ich, folgende Theorie, also ich kaufe selber relativ wenig bei Aldi, aber der Milky Way, ich weiß nicht, wie der heißt bei Aldi.
Ich weiß jetzt auch nicht, also ich habe die Dinger vor Augen aus dem Backstage. So.
Der ist gut.
Ich inhaliere die nur.
Es ist ein guter Riegel.
Stimmt, der Milky Way kommt auch ziemlich nah dran, ne?
Ja.
Also der Snickers und so, die sind so, da merkt man schon, dass die nachgebaut sind.
Ja, die sind.
Auch der Twix, der ist so ein bisschen wie ein Twix, der irgendwie eingelegt wurde.
Ja, oder
so.
Der Lion, kennst du den?
Ja,
ist auch. Die Nachmache, ist das Pappe.
Es ist aber mit Cola genauso.
Ja.
Also.
Hattet ihr schon mal beim Konzert River Cola? Gibt's River Cola noch?
Nee, River hatte ich noch nicht, aber ich hatte mal im Osten, da gab es nur
Vita.
Ich glaube Vita Cola.
Ja.
Da gab es nur Vita Cola und Vita Cola mit Zitrone.
Hm. Kennt ihr das, wenn du so eine Vita Cola oder so eine, wie heißt das von Penny, Freeway Cola oder so?
Oh, das ist auch ganz schlimm.
Wenn du dann das zum Mixen mit Alkohol nehmen musst, das schmeckt auch nicht. Ah, du trinkst ja gar keinen Alkohol,
ich trinke
keinen
Alkohol. Ich bin weg davon.
Nein. wir machen immer so ein bisschen die Extreme. Also so Malik, Onni und jetzt Alex, wieder jemand, der nicht trinkt, nachdem Onni von Malle erzählt hat.
Der hat ihm ordentlich erzählt.
Und
ich habe schon ein paar Komplexe aufgebaut, weil ich nicht so eine Story erzählen kann.
Ja, vielleicht musst du irgendwie Ersatzdroge finden.
Ja.
Hast du denn wirklich
alles gefährlich
an Tour mal was so Abgefucktes erlebt? Irgendwie, dass du da keine Bezahlung bekommen hast?
Nee, vor allen Dingen, das ist ja natürlich eine interessante Frage, weil solche Geschichten kennen wir ja auch alle. Also so aus der Metal-Welt, sage ich mal, kennt man das. Promoter will nicht zahlen oder so. Dann gibt es irgendwas aus der Markthalle, die berühmten Geschichten, wo dann der Tourmanager irgendwie den Zigarettenautomaten aufbricht, um an die Gage zu kommen. Und solche Sachen. Das ist natürlich, ob das so in dieser Pop-Singer-Songwriter alle sind lieb.
Heftige Sachen.
Also so abgefucktes Zeug.
Letztens im Hotelzimmer habe ich einen Stuhl umgetreten. Also,
oh krass.
So wütend war.
Ja, so
ist aber nichts passiert, dass sie entschuldigt an der Rezeption.
Natürlich.
Ne?
Beim Stuhl und an der Rezeption, das ist ja klar. abgefuckte Geschichten. Ehrlich gesagt nicht. Wir sind zwar eine Hamburger Band irgendwie, das steht auf dem Label so drauf, wir sind eine Hamburger Band, aber wir kommen ja eigentlich ein bisschen außerhalb aus Geestacht, beziehungsweise unser Gitarrist kommt aus Lüneburg und wir treffen uns so im Dreiländer-Neck, ja, Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen.
Berühmte Bermuda-Dreieck.
Das ist das berühmte, da passieren heftige Geschichten.
Da werden auch Stühle umgetreten.
Ja, auch mal das.
Ab und zu mal, ja.
Aber ich wollte ich jetzt gerade sagen.
Ihr seid eigentlich nicht so die harten Stadt-Jungs und Mädchen.
Nee, pass auf, ich habe den Faden wieder zurückgefunden. Ich wollte sagen, für mich ist immer in Hamburg zu spielen, also wirklich, wirklich irgendwie Schanze oder Reeperbahn oder so, Für mich ist immer in Hamburg zu spielen irgendwie so ein bisschen ein Erlebnis, wo ich immer denke, es ist wie so ein Erste-Hilfe-Kurs. So, ich finde die Ladenbesitzer...
Schock.
So, nein, also Erste-Hilfe-Kurs deshalb, weil ich denke, du musst es machen. Ja, du willst es ja auch
machen. Du kommst
ja
jetzt auch nicht raus.
Du musst
ich
es auch einfach
machen. Ich brauch den
Schein. Man will, ja, genau. So ist es ja auch irgendwie. Und ich denke dann oft, so wenn du dann zum Soundcheck kommst, so, hallo. Ne? Und du denkst so, ja, okay, hallo. Schön, dass wir hier sind. Dann Soundcheck, einfach nur Kabel rein, alle Regler hoch. Und beim Konzert denke ich dann oft, wem macht das hier eigentlich gerade Spaß? Uns als Band nicht, dem Zuschauer nicht. So. Und dem Veranstalter kann das, glaube ich, auch irgendwie keinen Spaß machen. Und das sind so die heftigsten, also oder nicht die heftigsten, aber das sind so die Geschichten, wo ich immer denke, ach, das ginge auch netter. Das ginge auch netter.
Ja, gibt sicherlich, aber die findest du auch in der Provinz, die Clubs, wo es auch netter ginge. Aber vielleicht nicht mit der Musik. Sagen wir mal, eure Musik ist lieb, ihr seid lieb. die Welt, in der ihr euch befindet, ist im Großen und Ganzen also auch lieb. Es ist jetzt nicht so, man könnte ja auch vermuten, okay, da ist alles so harmlos, aber da ist so die Kehrseite, so quasi nach dem Konzert haut ihr euch auf die Schnauze und da werden viel mehr Groupies verschlissen als bei den Metal-Bands. Also es ist tatsächlich nicht Sex, nee, Drugs and Rock'n'Roll bei euch.
Leider nicht.
Schade, ich dachte, wir können da was aufdecken.
Stille Wasser und so.
Okay, also kein Sex, kein Drugs, kein Rock'n'Roll, keine Saufgeschichten.
Wie langweilig eigentlich,
können wir aufhören. Was ich noch erwähnen wollte, ist...
Vielen Dank, schön, dass du da warst.
Mit Google ist echt schwierig, ne?
Ja, aber man lernt viel über Astronomie. Das
ja,
ist
genau. Man unterschätzt, dass der Suchbegriff Planet Pluto dann doch sehr belegt ist.
Also
am besten mal Band dahinter schreiben. Das habe ich auch gelernt.
Ja, gut.
Also nochmal so, um den nochmal zurückzukommen auf die Abschlussarbeit. Es war halt so, ich brauchte halt relativ schnell dann einen Namen für mein Projekt, weil das Abschlussdatum oder das Abgabedatum immer näher rückte. Und ich war mir noch nicht ganz sicher, ob auf Deutsch oder auf Englisch, und habe einfach gedacht, ich brauche irgendwas, was auf beiden Sprachen irgendwie funktioniert. Und dann kam mir diese Idee von dem Planet Pluto. Und ja, im Nachhinein muss man sagen, es war nicht die beste Idee.
Aber was man natürlich sagen muss, der Name ist natürlich, Pluto ist ja kein Planet mehr, ne?
Ach, ich wusste, dass du
es dadurch
ist.
Das
ist ein Running Gag bei euch,
das,
ne?
Das macht den Namen ja aber im Nachhinein geiler.
Ja,
weil super. Als du dir das ausgedacht hast, war es ja noch ein Planet.
Nee,
oder?
Da war es auch.
Ach, da war es schon keiner, okay. Aber ich finde an sich den Namen gut. Also der ist eigentlich einprägsam, wie du sagst, funktioniert auf Englisch wie auf Deutsch. Ist auch so ein bisschen verortet, auch so ein bisschen fast die musikalische Richtung. So, denkst du ein bisschen an Jupiter Jones und so. Jupiter halt. Mhm. Also irgendwie hat das auch so eine. Pluto ist auch nett, ist auch der Hund von Mickey Mouse. Aber wie gesagt, ist Google-mäßig tatsächlich schwierig. Ich finde den Namen aber gut. Also,
ja, es ist
schön gesehen. Finde ich gut.
Ja,
finde
ich auch.
So Jupiter Jones und das Support.
Gibt es überhaupt noch?
Da klingelt keine Glocke, so ist kein Problem auf dem Plakat.
Ja, aber pass mal auf, was hältst du von dieser Idee? Ich habe überlegt, für die nächste Release-Party oder für das nächste Release-Konzert in der Sternwarte zu spielen.
Oh,
das ist aber geil.
Das wäre nice, ne?
Das kann man medial auch geil aufbauen. Das ist gut.
Ja, ich arbeite dran.
Gut.
Ihr werdet dann 2022 davon erfahren.
Wenn die Vorproduktion durch ist, die Finale.
Ja, die Finale. Die fünf Songs, die es dann geschafft haben.
Aber weißt du was, wir haben noch gar nicht über seine Band gesprochen. Also er hat
nur über ihn und ihn als Mastermind geredet.
Ja. Weil ich weiß nämlich, jeder gute Songwriter hat eine Muse. Das hat Alex auch.
Ja, da habe ich.
Sitzt die, ihr werdet es nicht glauben, im Nebenzimmer.
Verrückt. Das, die durfte heute nicht mitmachen.
Wir haben hier so eine Scheibe, die ist nur zu einer Seite durchsichtig.
Ja.
Die ist hinter mir.
Ja.
Und sie guckt und sie hört eben auch mit. Das ist so eine Art Regieraum. Und passt auf, dass Alex nicht das Falsche sagt.
Ja, das ist richtig.
Das ist tatsächlich bei so einem Podcast auch immer ganz praktisch. Und dann, sie ist vermutlich der geheime Kopf hinter der Band.
Oder auch vielleicht hat sie auch die Songwriter-Sachen übernommen.
Eine andere Frage, ich gehe davon aus.
Weil er macht ja Booking.
Alex ist nur das hübsche Gesicht.
Also bevor wir uns verquatschen, ich würde darauf jetzt kurz...
Ja, bitte.
Also genau, Corinna heißt die.
Hinter der Scheibe.
Die Dame hinter der Scheibe. Spielt Piano und singt viel besser als ich. Also die singt viel besser als ich. Und eigentlich war es mal die Idee, dass sie die Songs singt. Aber
das meintest du, stimmt. Du wusstest gar nicht, dass du die singst.
Genau.
Meintest du, ja.
Aber sie hat gesagt, oh nee und so und da so, ne? Kann ich nicht, will ich nicht. Ja, und seitdem.
Also ein bisschen, wie sie sich geziert hat, in diesen Podcast zu kommen.
Ja, genau.
War es erstmal ein schwieriger Weg.
Ja. Naja, wobei ich halt das auch jetzt kontrolliere, ne? Also ich lasse mir die Sache jetzt auch nicht aus den Händen reißen, muss man ja auch sagen. Ja.
Wie hast du sonst deine Musiker gefunden? Weil die Songs hattest du ja zumindest zum Großteil schon geschrieben, oder?
Genau, die also standen alle schon.
War ich schon fertig.
Wie wir uns kennengelernt haben, ich glaube, dass hier kann eine Symbiose entstehen. Ich habe während meiner Unizeit mit einem Kumpel ein Tonstudio betrieben. Hm. Und ich glaube, da haben wir uns kennengelernt auch.
Stimmt.
So richtig, ne?
Ja.
So richtig.
Genau.
Und dort kam sie, da war sie, glaube ich, 16, 17 und hat gesagt, ich möchte gerne einen Song singen. So Cover-Sachen, ne? Das war so ein Jugendhaus oder Mehrgenerationenhaus und wir durften da irgendwie ein Studio haben, aber haben so soziale Projekte betreut. Und dazu gehörte halt auch irgendwie Jugendarbeit. Mhm. So, das war ein ganz gutes Zubrot zur Uni. Und da kam sie halt und hat gesungen und halt, also heftig.
Wo kommt diese Stimme her?
Ja, ehrlich. So ein blödes Mädchen damals noch. Und als sie dann, irgendwann hat sie zu mir gesagt, wollten wir uns irgendwie treffen und hat sie gesagt, ja, ich komme mit dem Auto. Und dann habe ich gedacht, huch, wie, mit einem Auto? Hm. Bist schon 18? Ja, und dann habe ich natürlich die Chance direkt genutzt und habe gesagt, ja.
Alter, weißt du, was mir gerade einfällt? Das habe ich völlig vergessen. In diesem Zuge, weißt du eigentlich, dass wir mal einen Song zusammen gemacht haben, wo Corinna drauf gesungen hat? Diesen Weihnachts-Song?
Ja, haben wir?
Ja, da habe ich Schlagzeug gespielt, ja. und sie hat gesungen und du Gitarre und produziert und so.
Ja, genau. Ja, stimmt.
Das habe ich völlig vergessen.
Have Yourself a Merry Little Christmas.
Ja.
Ach, schönes Lied.
Das war, bevor Jan auf den falschen Weg gekommen ist und die Abgründe der Metal-Musik geraten ist.
Damit verdiene ich immer noch sehr viel Geld.
Ich glaube, es war so, dass du mit...
Jede
mit,
Weihnachten wieder, was?
Mit du, das, dass du mit der vorigen Band...
Ja.
Euer Album
genau, in dem Studio.
Mischen wolltest.
Ja, da waren wir zum Mastern.
Bei dem Kumpel. Also ich habe mit Technik tatsächlich mit diesen ganzen Abmischen, bei uns selber mache ich das, es dauert aber ungefähr dreimal so lange, wie als wenn das jemand machen also würde, der Ahnung hat.
Du musst dich da immer wieder richtig reinfuchsen sozusagen dann.
Genau. Und Jans Band hatte da euer einziges Album?
Mhm.
Doppelalbum aber.
Ja.
Ja. Sollte da gemischt werden, aber hat dann nicht geklappt.
Nee, das haben wir dann.
Kompetenz.
Genau, wir haben es woanders machen lassen.
Ja.
Aber da haben wir, in der Tat, war ich mal ein Session-Musiker. Wow.
Geil. Wir haben mal, jetzt ist mir auch gerade was eingefallen, wir haben mal in Bergedorf was aufgenommen. Und zwar, weil wir auch eben Bergedorf hatten. Und zwar haben wir mit meiner alten Band, meiner zweiten Band, haben wir mal in Bergedorf in der Schule aufgenommen. Bei zwei so Typen, die hatten, ich weiß nicht wie, ich glaube, die habe ich über Bandnet oder so gefunden. Nachher war
die
das.
Die Alex und...
Nee, ich habe keine Ahnung mehr, wie die hießen. Wir haben da auch nur, ich glaube, drei Songs aufgenommen oder vier. Die haben das in so eine, das war mehr in so eine Art Garderobe in dieser Schule. Und wir haben das in so ein Boss-Studio-Ding da, also in so einen 8-Spur-Rekorder oder so aufgenommen. Mhm. Wir waren jetzt auch nicht die beste Band, aber am Ende habe ich Mixe. Also die haben dann gesagt, ja, alles cool, dann haben wir denen irgendwie 150 Euro gegeben oder so halt. Dann haben die das halt, hat auch ewig gedauert, dann haben die das gemischt gehabt und dann haben die mir die Mixe geschickt. Völlig unfassbar. Irgendwo habe ich die noch. Die Gitarren sind ultra verzerrt, viel zu laut. Das Schlagzeug ist irgendwo so hinten rechts.
Irgendwo rechts, ne?
So im Nebenzimmer. Und der Gesang ist völlig zerstört. Und das war meine Bergedorf-Erfahrung.
Bergedorf, das Kompetenzzentrum der Musik.
Hatte ich auch verdrängt, dass ich da mal zwei Tage irgendwie in so einer Garderobe, damals noch Bass irgendwie gespielt habe. Und die muss ich mal wiederfinden. Das waren echt richtig schlimme Aufnahmen. Noch nie was mitgemacht. Gut, waren auch nur 150 Euro, die wir da verbrannt haben. War damals aber
und
auch
die beiden
Geld.
Jungs konnten davon geil saufen gehen.
Die haben sich einen schönen Abend gemacht und dann alle Fader hoch und Track ausgespielt. Ja. So hat sich das angehört.
Ja, ich denke, das war auch
also
so.
Also mit Mix war da nicht viel.
Geil. Oh Mann. Ja, Bergedorf, schöne Zeit.
Was ich aber eigentlich wissen wollte, ist, wie hast du die anderen Musiker gefunden?
Ach ja.
Da sind ja noch andere in der Band.
Genau. Ach stimmt. Ach die.
Da sind ja noch welche.
Ja, die.
Also auf der Seite steht angeblich, dass ihr zu fünft seid. Daneben ist ein Foto mit vier Leuten drauf.
Ja, das ist clever gemacht, ne?
Das zeigt,
wie flexibel und variabel.
Jetzt kommt raus, dass es doch nur zwei sind.
Nee, wir sind wirklich zu fünft.
Ah.
Das ist nicht gelogen.
Erstaunlich.
Den Gitarristen, den Pascal, den habe ich beim Zivildienst kennengelernt. Da sind wir Bus gefahren.
Ist auch wieder so lieb alles, ne?
Ja, es ist Zivildienst, ne?
Zivildienst beim Busfahren.
Warst du beim Bund, oder?
Nee, ich war Panzergrenadier. Nee, ich behaupte gerne, dass ich Panzergrenadier war, aber ich war Zivildienstleister.
Also harte Musik machen, aber dann doch.
Ich glaube, wenn du dir Metaller in meiner Generation reinziehst, dann haben
das
wir...
Das sind alles vernünftige
haben
Leute,
haben
den ne?
Großteil des Zivildienstes der Bundesrepublik Deutschland abgeleistet.
Ja, super, finde ich gut. Finde ich gut. Ja.
Also so Metalheads in der Bundeswehr, das ist, glaube ich...
Man sagt ja auch, dass das Wacken-Festival, oder das ist ja wohl, glaube ich, ein Fakt, ne? Das ist
Fakt.
Das sauberste und das netteste und das...
Wacken gibt es irgendwie immer jedes Jahr so 4 Polizeieinsätze oder so auf, was sind das, 75.000 Besucher oder
mehr
so?
Ja, schon, glaube ich. Das sind schon mehr.
Also ich sag mal, da laufen wahrscheinlich so 100.000 Leute rum und da gibt es so 4 oder 5 Polizeieinsätze, wo man so denkt, was... Und so auf dem Hurricane oder Rock am Ring, da hast du, weiß ich nicht wie
stündlich
viel, aber
viel
mehr. Oder so Oktoberfest oder so, wo man dann meint, das sind die vernünftigen, normalen Leute.
Boah, kennt ihr das vom Oktoberfest, diese Live-Ticker von der Polizei?
Oh, Alter, habe ich das auf Twitter mal irgendwie verfolgt. Also das ist wirklich das ist so richtig ein Sturz in die Barbarei. Nee, das ist richtig. Also das ist ja Metaller, die lassen das ja anders raus.
Ja, ist absolut. Also ich habe da absoluten Respekt vor.
Danke.
Aber
wir müssen
Pascal,
nicht so wie du das heimlich machen.
Ja.
Pascal,
Pascal, der spielt E-Gitarre, Zivildienst, genau, den habe ich ziemlich am Anfang gefragt und habe ihm gesagt, das war der erste, den ich gefragt habe, habe ihm gesagt, Passi, hier, ich möchte sowas machen wie Tis Ullmann. du brauchst eigentlich nicht viel Gitarre spielen, aber es muss immer so wiederkehrende Melodien sein.
Mhm.
So, und das... Ja, daraus.
Hat er gedacht,
ja, das ist eigentlich easy. Und es ist ein super Gitarrist, also wirklich, wirklich ein Top-Gitarrist, der für unsere Musik, glaube ich, genau der richtige Mann ist, der sich nicht irgendwie im Vordergrund spielt, sondern der macht irgendwie so ein bisschen im Hintergrund. Dann haben wir einen Bassisten, den Jan, Jan-Michael Rugalla. Den habe ich eigentlich gefragt, ob er Klavier spielen möchte. Und dann habe ich aber Conny kennengelernt und dann habe ich gedacht, ja.
Bass kann jeder, dann kann er auch den Bass machen.
Nein. Aber er macht das super. Und an den Drums, die Drums sind die einzige Position, die bei uns bisher gewechselt haben. Und zwar schon 4-mal.
Oha.
Ja. Ja, die Drummer, die sind irgendwie.
Aber merkt auch keiner, weil die sitzen ja sowieso ganz hinten.
Ja.
Ja, die sieht keiner, deswegen.
Sieht keiner,
ja. Das ist egal, fürs Bild nach außen.
Und an den Drums haben wir jetzt den wunderschönen Sascha. Sascha Weiß. Ja, kennst du.
Den kenne ich.
Ich hatte kurz meinen Sascha. Also viele Drummer heißen ja Sascha. Und man sagt ja auch, wenn man in einer Stadt, in jeder beliebigen Stadt 3 bis 4 Drummer tötet, dann hat man die lokale Musikszene ausgelöscht. Weil es gibt ja nicht viele Drummer, also oder Drummer, die gut spielen. Da wird es halt echt knapp so.
Ich habe immer gedacht, es gibt wenig Bassisten. Ich habe
vermutet, ob mein Sascha dann nicht noch weiter fremd geht. So, der spielt jetzt irgendwie schon in 3 Bands.
Ich kann ihn mal fragen, vielleicht meinen wir auch denselben.
Ja, meiner heißt Sascha Meier. Also, aber es kann natürlich sein, dass er dir den falschen Namen gesagt hat.
Hier, Freitags hat er nie Zeit, oder wieder?
Ja, genau, Freitags ist sie nie da.
Geil, schön bei euch so richtig schön Metal machen und mit seiner anderen Band so Metalcore und dann am Freitag immer schön Singer-Songwriter-Pop.
Vor allen Dingen ist ihm unsere Band eigentlich schon ein bisschen zu weich so und ein bisschen zu poppig und sonst haut er so richtig in die Kessel. Aber das würde eigentlich passen, wenn er heimlich noch so ein ganz softes Ding am Laufen hat.
Also mich würde ja mal interessieren, ist es denn als Drummer eigentlich schwerer, also richtig Gummi zu geben oder sich eher zurückzunehmen?
Ja, ich glaube, es fällt mir schwerer, mich zurückzunehmen.
Ja?
Ja, weil es ist natürlich auch von der Technik her schwerer, leise gut zu spielen, als wenn du laut spielst, weil das halt viel Obertöne hat oder keine Ahnung, so Störgeräusche mit hat, dass du halt vieles nicht hörst. Aber also ich würde sagen, das leise Spielen, das langsame Spielen ist schwieriger.
Also ich habe schon mit schlechten Drummern gespielt, die immer ganz doll reinhauen und ganz viel Bewegung machen. Und ich habe auch schon mit schlechten Drummern gespielt, die leise und vorsichtig spielen.
Aber hast du auch schon mal mit guten Drummern
gespielt? Ja, selten. Aber ich habe mehr mit schlechten Drummern gespielt als mit guten, so insgesamt gesehen. Aber das ist vielleicht auch sowas, wo man draus lernen muss dann. Ne? Wie gesagt, gute Drummer finde ich echt schwierig zu finden. Also ist nicht einfach. Wie gesagt, es gibt ja nur 3 bis 4 in jeder Stadt. Ja,
und einer davon heißt bestimmt Sascha.
Und einer heißt immer Sascha.
Wo siehst du dich denn so nächstes Jahr?
Nächstes Jahr hoffe ich tatsächlich, dass es dann doch geklappt hat mit dem Album.
Aber willst du jetzt noch also vom Bekanntheitsgrad noch in die Giesinger Riege aufsteigen oder hast du da gar keinen Bock, weil du lieber diese kleinen intimen Konzerte besser findest als jetzt, naja, Stadionrock macht er ja jetzt nicht, aber große Konzerte zu spielen.
Na, ich glaube,
Bravo Supershow oder so.
Nee, nee. Aber ich glaube, es geht schon darum, irgendwie den nächsten Schritt zu gehen, sowohl künstlerisch, also von den Songs, als auch irgendwie bekanntheitsmäßig.
Da muss dann auch sozusagen, wenn ihr das Niveau steigert, dann erwartest du auch, dass auch was passiert sozusagen. Ne? Also, dass es auch was bringt.
Ja, genau.
So gesagt.
Genau.
Bist du, hättest du Lust, ist, oder bist du, wärst du bereit, so irgendwie zu The Voice zu gehen oder so, um das zu promoten? Das sieht man ja manchmal, dass dann so, da kommt so ein Typ und der sagt so, ja, ich mache schon voll lange Musik und irgendwie, das hier ist meine Band und dann sieht man so kurz, wie die im Probenraum rumstehen und wissen so, ja, und irgendwie, ich will das schaffen und dann ist das eigentlich mehr so eine Promo-Plattform für die Band und versuchen die das so als Sprungbrett zu nutzen. Und ich glaube, das kann gut funktionieren. Wäre das sowas, wo du sagst, weil man muss ja irgendwie, wenn man so in den Mainstream will, wie du sagst, wenn man jetzt so aufsteigen will in die nächste Liga, muss man natürlich irgendwie die Reichweite deutlich erhöhen.
Ja, absolut. Ich finde, dass manche bei, also ich guck's, eigentlich verfolge ich diese Shows gar nicht. Ich weiß aber von manchen, die es irgendwie schlau, glaube ich, gemacht haben, die irgendwie ihre Band trotzdem irgendwie im Hintergrund hatten und ich glaube auch dann bis zu einem gewissen Grad immer nur eigene Songs gespielt haben dort.
Genau, du musst ja auch nicht gewinnen sozusagen.
Genau.
Du hast aber eben immer diesem, was weiß ich, wie viele weiß man auch nicht genau, Millionen Zuschauer, die dich sehen können.
Ich hatte mal einen Kumpel, der hat bei Vox, also ich weiß gar nicht, was läuft auf Vox? Ist das Voice?
Nee.
Ich weiß es auch nicht.
Sing mein Song.
Nee, ja, nee,
aber da machen ja nur ja, Stars mit, ne, ja, bei Sing mein Song.
Also es lief auf jeden Fall auf Vox irgendwie. Und der hat es da relativ weit geschafft und dann war es irgendwie so, dass er 2 Jahre lang nichts veröffentlichen durfte.
Ah, okay, da gab es einen Knebelvertrag.
Ja, genau. Und ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so ist. Ich fand das damals irgendwie so ein bisschen abturnt, weil...
Aber so vom Feeling würdest du eher sagen, hast du jetzt keinen Bock drauf?
Nee, vom Feeling überhaupt nicht. Also ich hatte Bock darauf, wirklich mehr Leute zu erreichen, die wirklich interessiert sind.
Auch an der Kunst sozusagen, also genau, diesen Kunstaspekt.
Ja, richtig. Und natürlich, also was die Live-Show angeht, andere Städte, ne, irgendwie andere...
rumkommen.
Genau, ein bisschen rumkommen und... Ja, an der Live-Show einfach arbeiten. Ne? Das ist halt wirklich so das, was ich denke, was fürs nächste Jahr wirklich so das Wichtigste ist, dass wir irgendwie das, was wir haben, auch wirklich gut delivern. So.
Gibt es eigentlich in deiner Sparte, ich nenne es jetzt mal deine Sparte, gibt es da so, also bei Johnny zum Beispiel ist es so, Johnny Death Shadow, die machen wirklich fast ausschließlich Support-Shows, die sie spielen. Das heißt, die fahren mit einer etwas bekannteren Band oder gleichwertigen Band los und spielen dann halt. Gibt es das in der deutschen Pop, ja, wie nennt man das, in der deutschen Pop-Gesellschaft, die du da hast, gibt es das auch, dass du die Chance hast, mit Max Giesinger oder mit Andreas Borani oder wie sie alle heißen, da mal supporten, mitzumachen bei so einer Tour? Touren die richtig? Weiß ich gar nicht.
Ich glaube, das ist da ähnlich.
Also kann man da so reinrutschen, dass man sagt, okay, pass auf, ich habe hier Planet Pluto und ich möchte gern mit Max Giesinger, hast du ja schon supportet, dass du sagst, pass auf, Gysi, wir machen jetzt mal zusammen.
Wahrscheinlich ist es, wenn es auch um mehr Geld geht, ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, den Slot zu kriegen.
Ja.
Bei uns, wir machen teilweise Sachen, da geht es halt nicht um viel Geld. So nach dem Motto, ob wir dann nicht mitfahren, da verlieren keine Leute, alle können ihre Miete zahlen, so oder so, aber ich meine jetzt nicht im Sinne von, die werden reich, sondern das verändert an dem Grundgefüge nicht so viel.
Also ich glaube, so die Top 10, ne, also hier Bensko, Giesinger, Forster und na, die anderen 7, so, ich glaube, da ist es schwer, aber ich habe schon das Gefühl, dass die deutschsprachige Musik, also ich würde sie jetzt gar nicht mal Pop nennen, sondern einfach nur die deutschsprachige Musik, dass die schon einigermaßen vernetzt ist oder einigermaßen gut vernetzt ist und dass es bei einer Band, die, ich sag jetzt mal 500er Läden so macht, dass es da schon möglich wäre. Hm. Also vielleicht auch irgendwie lokal so, ne? Vielleicht nicht ganz deutschlandweit, sondern vielleicht irgendwie norddeutschlandmäßig, ist es glaube ich schon möglich. Würde uns bestimmt auch helfen. So.
Man braucht wahrscheinlich so einen Türöffner. Ich meine, ihr habt keinen Manager, ihr habt keinen Produzenten. Habt ihr eine Plattenfirma für die Platte? Oder?
das klingt jetzt furchtbar, 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 aber ich habe, wie ja schon gesagt, ganz am Anfang.
Alles selber machen.
Es ging darum, eine Plattenfirma fiktiv zu gründen. Ja,
und dann hast du auch alles selbst gemacht.
Genau. Genau, habe ich auch. Ja, und auch nur für uns. Also
wie krank. Macht er seine eigene Plattenfirma?
Ja, aber nicht
dann, aber schon, also ich finde es schon bemerkenswert. Also spiele ich da mal auch nicht so runter. Ey. Ich finde es total, total krass. Aber, und dass es dann auch so funktioniert über den langen Zeitraum. Und dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier mein Bandprojekt, ich habe ein Album gemacht, ich habe eine Plattenfirma gegründet, ich mache Booking selber. Und das alles in einer
Person. Die Möglichkeiten zu haben, ist ja auch cool, also und das auch zu können. Aber das, wo ich hin will, ist quasi, du hast natürlich dann das Problem, dass du keinen Türöffner hast, mit dem du sowieso zusammenarbeitest, der von dir profitiert und so.
Ja.
Weil sonst ist es wahrscheinlich so, wenn du jetzt den gleichen Manager hast wie Revolverheld, dann ist es egal, dass du die kleinere Band bist, dann sagt er, ja, Jungs, nehmt die mal mit. Oder Udo Lindenberg oder was weiß ich. Da gibt es ja auch wahrscheinlich, also gibt es ein paar wenige Songwriter, Produzenten, Manager, die da diese Szene in ihrem, ist ja bei Metal genauso, es gibt ein paar Manager. Das machen nicht so viele Leute Musikmanagement als das eine Ding. Die kennen sich alle und die schachern sich da auch mal gegenseitig was zu.
Ja.
Das ist wahrscheinlich ein ich sag mal Problem. Man bräuchte sozusagen da wahrscheinlich eben genau die richtigen Fürsprecher. Und wie du sagst, bei den Top 10 deutschen Künstlern, da wollen natürlich alle anderen mitfahren.
Also ich glaube, um den nächsten Schritt, also den richtig großen Schritt zu machen, ist das absolut erforderlich.
Mhm. So. Da muss man dann schon mal eine helfende Hand haben, irgendwie die schon.
Genau, aber da muss man, glaube ich, auch im Kopf dafür bereit sein und sagen, so jetzt, ab jetzt ist das mehr als nur Hobby.
Mhm.
Ne, ich hab eine ganze Zeit lang immer einen Halbtagsjob gehabt, jetzt arbeite ich seit 2 Jahren wieder voll, aber auch irgendwie immer mit Zeiten, wo ich auch halbtags irgendwie Zeit habe. Aber trotzdem, es ist, glaube ich, dieses Profi-Sein am Ende eine Kopfsache.
Nochmal was ganz anderes, ja.
Bist du bereit? Also ich würde es gar nicht am Job festmachen, weil du hast ja auch einen normalen Job und bist aber trotzdem diesen Schritt gegangen. Aber es ist dann, du musst dann relativ viel dafür
opfern, ja.
Investieren, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Weil du gewinnst ja auch, also du hast ja auch was davon.
Ja.
Du hast schon recht. Also ne, ich würde jetzt auf jeden Fall nicht dagegen anstänkern und sagen, nein, das brauchen wir jetzt nicht, wir machen das alles alleine. Es ist nur so, für uns als Hobby, um der Musik wegen das zu machen.
Dafür reicht
dafür
das
reicht
jetzt, was ihr macht.
Sozusagen. Genau, und dafür sind auch die Erträge gut. Ja? Mhm. Also es ist ganz oft so, dass ich mit Leuten spreche, die Management, Plattenfirma dabei haben.
So bleibt und halt nichts hängen.
So, ja, so bei manchen tatsächlich so. Und dann denke ich mir, ja okay, dann wir buchen uns ein paar Shows so irgendwo und bei vielleicht auch, selbst wenn das nur Stadtfeste sind, so da gibt's immer Geld.
Ja,
ne?
Ja.
Und machen das alles so. Und also der CD-Verkauf dafür, dass wir so eine Bekanntheit haben, also ne, irgendwie, keine Ahnung, in unserer Stadt, ein bisschen drumrum, so, ist der CD-Verkauf so, dass es sich immer wieder recouped und wir immer wieder Geld haben für
was
Neues.
Dass man kein Problem hat, ein drittes Album zu machen, sondern sagen kann, okay, das lohnt sich ja auch.
Absolut,
so weit,
absolut.
Ja.
Und auch natürlich auch irgendwie technisch einen Schritt weitergehen kann und so.
Aber man muss ja auch sagen, es ist eine verdammt gute Band. Es sind alles super Musiker.
Dürfen wir auch nicht verschweigen, ja.
Alex und Conny haben eine super Symbiose auf der Bühne und da können wir auch nochmal anknüpfen. Ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war, aber Alex hat mit Planet Pluto nämlich auch den berühmt-berüchtigten Oxmox.
Oh Gott,
Band-Contest. Band-Contest.
Und Alex hat jetzt auch beschlossen, nie wieder daran teilzunehmen, weil es, pass mal auf, die ganzen Auftritte, ne? Wir haben, wie du schon gesagt hast, wir haben wirklich jetzt, glaube ich, in den Jahren, die wir jetzt zusammen spielen, ich würde sagen, über 200 Shows gespielt. Aber nichts macht mich so fertig wie so ein Bandwettbewerb. Wir haben bisher zweimal, der eine war so ein ganz kleiner Bandwettbewerb von Nena. Von Nena, das war so ein
99 Luftballons.
Nee, das war, das war irgendwie so ein, auch so ein Songwettbewerb, da konnte man irgendwas gewinnen. Naja, und der zweite war halt dieses Oxmox und das macht mich kaputt. Also macht mich echt kaputt. Ich krieg da so eine, also dieses ganze Wettbewerbsding, das macht mich fertig.
Ist halt auch irgendwie ein Killer so für das Ding selber, für die Kreativität und dafür, dass man eigentlich Musik machen und hören möchte, ja, ne? Weil man muss halt irgendwie die ganzen Leute da aktivieren, dass sie da hinkommen, für einen voten und die Jury noch überzeugen dann so, ne? Ja, ich
und
weiß schon, was du meinst.
Und
ja,
in eurem Gespräch ging es doch darum, dass das eigentlich eine Marketing-Sache für die, für ja, den Ausrichter ist, ne?
Auch,
und das ist es ja auch. Und du spielst dann, also wir haben bei dem Finale halt in der Markthalle gespielt und die Markthalle war voll, aber trotzdem so richtig da sind natürlich nur deine Leute plus die, die irgendwie der Musik ein bisschen wenigstens, der Musik wegen da sind. Und der Rest ist dann für die jeweilige Band da. Trotzdem ist es eine super Erfahrung und man lernt Sachen kennen. Und für uns war es gut, wir haben den dritten Platz gemacht. Und habt ihr schon mal da mitgemacht?
Beim Oxmox? Bei Oxmox hat Jan mitgemacht.
War das bei euch auch so? Wart ihr auch im Finale, ne?
Ja, Zweiter.
Zweiter?
Oder Dritter, ich weiß nicht mehr, Zweiter oder Dritter. Ich glaube aber Zweiter.
Und war das auch so, dass dann Backstage gab es dann so ein, also bei uns gab es so einen Tisch und da lagen die ganzen also so Konzertgutscheine, sag ich jetzt mal. Und ich habe das total verballert, weil ich irgendwie draußen war und gequatscht habe und kam dann so völlig, also verspätet in den Backstage-Raum und da lagen noch zwei Karten, die noch übrig waren. Und wir waren Dritter und wir hätten uns eigentlich als Drittes was aussuchen können.
Aber du warst nicht da.
Und ich war nicht da. Also war meine Schuld. Und da lagen Harley Days, Woodstock Festival und...
Was?
Und was war denn das noch? Hier dieses Ice Cream Festival, kennt ihr das?
Klingt super, also ich
Ice Cream Festival. Ja. Und das Ice Cream Festival hat sich, glaube ich, die erste Band dann genommen. Und ich stand dann da mit dem Sänger von der anderen Band und die waren wesentlich härter als wir. Und er hat dann sich Woodstock genommen. Und dann habe ich gesagt, ey, was sollen wir denn bei den Harley Days? dann habe ich gesagt, guck mal.
Torfrock-Liedercover.
Dann habe ich gesagt, guck mal, Woodstock, das ist bei uns in der Nähe, ne? Und habe ich gesagt, lass mal tauschen, so, das ist Blödsinn. Und dann hat er auch gesagt, ja, lass machen.
Ist was dran.
Ist was dran.
Aber es sind doch die Hauptpreise. Also Woodstock ist doch der Hauptpreis, oder nicht?
Nee. Nee, du konntest dir was aussuchen.
Ja, bei uns war das auch, aber es war halt irgendwie so Woodstock spielen und dann war das andere irgendwie so ein Thomann-Gutschein und
kommt wahrscheinlich immer darauf an, was die in dem Jahr kriegen. Ne?
Wer so Sponsor ist, ne? Also wir haben so irgendwie so eine Live-Aufnahmesession gewonnen.
Immer super.
Haben wir natürlich nie eingelöst. Ne? Ja. Also
diese Gutscheine sind immer super, so im Studio, so zwei Tage in einem Studio oder einen Tag. Was schaffst
ja, oder
du da?
Oder alleine.
Ja, genau. Einer macht die Tür auf.
Mach
so
selber.
Viel Spaß.
Irgendwie war das so, ja, wir kommen dann da irgendwo hin und nehmen euch dann auf. Oder irgendwie so ein Quatsch. Ja, ja.
Also wir haben Woodstock eingelöst.
Ja.
Und war krass.
Ich war dabei. Habe ich gesehen.
Du warst da?
Ich war da.
Du warst da. Es war bisher das beste Festival.
Vor allem der Witz ist ja, dass Woodstock ja eigentlich so ein Punk-Rock-Punk-Festival ist,
ja,
dass ihr da trotzdem funktionieren konntet.
Ja, hatte ich auch richtig, richtig Schiss vor, so, aber hat gut geklappt. Man muss auch dazu sagen, wir haben auf dem frühen Nachmittag so gespielt. Das ist auch ein Familienfestival und die ganze Atmosphäre war total nett und als ich das erste Mal auf die Bühne gegangen bin, also es war, ich glaube, Woodstock hat drei Bühnen oder zwei, aber wir waren auf der Hauptbühne.
Ja.
Und wir hatten davor ja schon halt, wie gesagt, mit Max Giesinger da das Ding und das war schon immer eine gute Bühne und diese Bühne war, glaube ich, dreimal so groß. Also es war krass, heftig groß. Und wir haben dann, wir fünf dann mit unseren, weißt du, du kommst dann ja auch so an mit deinem kleinen Gitarrenkoffer und denkst dir so, ja, ich stell mich hier hin, stell du dich mal da hinten so, dann sieht das ein bisschen
größer aus.
Sieht das ein bisschen größer aus. Ja, also das
ist schon mal komisch, wenn man so kleine Bühnen gewohnt ist, wo man sich so quasi direkt berühren kann und dann steht der andere da hinten.
Da hinten und ja, aber war eine gute Erfahrung. Also.
Vor allem muss man ja auch sagen, also Oxmox ist ja schon, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, ein Contest der besseren Art. Also wenn man da gewinnt
so,
oder da unter die ersten fünf kommt, ist das schon mal.
Ich habe immer so den Eindruck, es gibt natürlich so Bands, die dann irgendwie, die haben mal so einen Contest gewonnen, dann wird was aus denen.
Zum
Beispiel? Ich habe immer den Revolver Held.
Was haben die gewonnen?
Auch den dritten gemacht.
Oxmox?
Ja.
Die haben nicht gewonnen.
Nicht gewonnen? Nee, zweite sind die gewonnen.
Aber ich glaube, dritte. Aber weißt du, das kann dann der Band-Contest oder Matzen bei Local Heroes, kann dann der Band-Contest immer im Nachhinein so sagen, ne, die waren auch schon die.
Ja.
Oder die können immer so ein bisschen so tun, als ob die dadurch groß wurden. Aber ich glaube, Revolverheld und Matzen und wer da noch alles auch mal in diesem Contest waren, die wären auch sonst groß geworden. Also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, man soll jetzt keine Band-Contests spielen. Ich habe auch viele gespielt, auch mit meinen ersten Bands. Das war eine wichtige Erfahrung, war ein wichtiger Weg, um an Gigs zu kommen, erstmal überhaupt, ja, ganz am Anfang. Aber ich glaube, so diesen Karriereboost, so der ist zu vernachlässigen.
Ja, ja, und ja, stimmt schon. Aber trotzdem ist es halt wie mit den Gigs irgendwie, wo ich gesagt habe, so wie so ein Erste-Hilfe-Schein, ja?
Ja,
irgendwie zu spielen irgendwie jetzt. Wir spielen jetzt zum Beispiel nächsten Monat im Cocoon. Haben wir vorher noch nicht gespielt, kann total nett sein, will ich jetzt auch, ne, habe ich, also so, aber genau wie das oder wie Bandkonteste oder auch wie dieses, also ich will jetzt das Thema hier nicht aufmachen, aber es gibt ja auch dieses Thema, ne, Hutgage, so. Ich glaube, man kann per se nicht sagen, Bandkontest ist scheiße.
Nee, genau, das meine ich. Man muss schon überlegen, was bringt das, aber man muss auch realistisch bleiben. So.
Ja.
Und es ist natürlich Quatsch zu denken, ich spiele jetzt einen Bandkontest, dann gewinne ich das Halbfinale für Hamburg und dann komme ich groß raus.
Ja,
nein, also das ist glaube ich, genau, schwierig. Aber genauso wenig kommst du automatisch groß raus, weil du beim Wacken gespielt hast oder beim Wurzrock oder beim, es gehört immer trotzdem viel Arbeit davor, danach und währenddessen dazu.
Ja, absolut. Aber es hilft dir natürlich, wenn irgendwo steht, du hast das und das gemacht.
Wie du sagst, denn du brauchst den Erste Hilfe.
Brauchst den Schein, ja.
Du brauchst den Schein und du musst da durch. Du musst ja auch spielen. Du kannst auch nicht erwarten, dass du groß rauskommst, wenn du nicht spielst. Also bei Live-Musik musst du halt spielen. Live ist alles. So.
Genau. Und es ist ja auch oft dann so, ganz viele Konzerte irgendwie, die wir gespielt haben, da weißt du dann vorher, was für eine Gage du bekommst und denkst, geil, das wird jetzt der Abend. So, und es bringt dir im Endeffekt, hast du die Gage,
ja,
hast vielleicht auch zwei CDs verkauft, aber es bringt dir so nichts. Dann spielst du vielleicht einen Abend, wo du vorher so ein bisschen zähneknirschend, es gibt hier nur
Kastenbier.
20 Euro und so, Kastenbier.
So, und auf einmal entsteht daraus was, ne?
Ja, klar.
Und deswegen.
Ich weiß gar nicht, ob ich hier im Podcast habe, ich glaube ich auch über den Gig gesprochen, den wir Ende letzten Jahres gespielt haben. Riesige volle Halle, beste Gage, die wir das ganze Jahr bekommen haben. Niemand in der Halle hat sich für uns interessiert.
Mhm. Wo war das?
Das war in Osterode. Das war halt so ein lokales Weihnachten, wir treffen uns wieder und trinken Bier-Ding für die lokalen Leute da. Mhm. Wie gesagt, war voll. Ein paar Leute, also keinen will ich jetzt auch nicht sagen, waren noch ein paar Leute, die das gut fanden und die vorne standen und Action gemacht haben. Aber insgesamt, also ich weiß nicht, wie viele in dieser Halle waren, aber lass es 3000 Leute gewesen sein, haben mehr als 2000 sich nicht mal im Ansatz dafür interessiert, dass überhaupt eine Band spielt. Die haben sich, also ein großer Teil der Halle hat sich nicht, die haben weitergeredet miteinander.
Ja.
Ob da jetzt gerade eine Band spielt oder nicht, hat für die keinen Unterschied gemacht. Und das ist genau so ein Gig, wo letztendlich, ja, irgendwie, wir haben da, glaube ich, 2 Shirts verkauft.
Ja.
So, und also wenn man das durch die Besucherzahl rechnet, war das der schlechteste Merchverkauf, den wir quasi jemals hatten. Und der Gig war auch nicht so zufriedenstellend, weil da keine Energie irgendwie zurückkam, so ja, richtig nicht genug. So. Aber das ist genau das, was du meinst. Da haben wir halt die Gage mitgenommen, ist dann so, ja, cool, mal eine etwas höhere Gage als sonst. Cooles Hotel bekommen und alles so, Catering, alles cool, aber genau, so das eigentliche Ding, wo dann hat, also ob man den jetzt gespielt hat oder nicht, für die Musik und das Gefühl, war dann auch egal.
Richtig, und das ist total interessant bei den Wohnzimmerkonzerten, also das klingt jetzt doof, aber wir verkaufen nirgendwo so viele CDs wie auf einem Wohnzimmerkonzert, weil die Leute, die haben das Gefühl, die connecten sowieso schon, weil du durch deren Haustür kommst.
Klar.
Und also das klingt jetzt wie so eine Verkaufsmasche.
Ja, du musst nah an die Leute rankommen.
Ja, aber also du kannst auf dem Festival spielen und du verkaufst nichts, weil du da irgendwie nur so Beiwerk bist.
Ja.
Was ja okay ist. Also ne, da will ich gar nicht.
Klar, wenn du mit Wacken spielst und Amon Amarth sind Headliner, dann da werden Amon Amarth Shirts verkauft, nicht die von deiner Band, die du auf der kleinen Bühne spielst irgendwo.
So, nachmittags. Aber auf einem Wohnzimmerkonzert oder in einer kleinen Location ist es halt irgendwie, du weißt, die Leute sind deinetwegen da.
Ja.
Was ich schon mal, wenn ich eine Band, also wenn ich als Band irgendwo auftrete, ist es einfach ein Unterschied, wenn Leute deinetwegen kommen oder wenn du der Leute wegen kommst. Also das ist ja auch bei euch so, dass die Leute euretwegen kommen. Und dann ist es halt, du brauchst halt viel weniger, um sie zu erreichen.
Mhm.
Als Vorband machst du dir Gedanken,
musst dich erstmal überzeugen.
Ja, wie machen wir jetzt die Setlist? Ballern wir jetzt 5 Songs durch oder machen wir am Anfang 2 dann ein bisschen Ballade und so für jeden was dabei? Und wenn die Leute deinetwegen kommen, ist es ganz, ganz anders und dann kann manchmal das drumherum auch gar nicht so.
Also machst du auch die Wohnzimmerkonzerte 2019, 2020 weiter?
Ich habe überlegt, wirklich jetzt gerade mit dem neuen Songmaterial vielleicht.
Ja, kannst du geil testen.
Genau, dafür ist es halt super. Aber wir haben dieses Jahr eigentlich jetzt gesagt, wir wollen erstmal eine Pause machen vom Live-Spiel, ne? Weil, wie ihr schon gesagt habt, das
frisst einen auf.
Ja, das ist einfach ein bisschen schwierig, weil du probst dann immer nur für den Auftritt und probst halt nie neue Sachen. Und wir haben aber jetzt so ein paar ausgewähltere Konzerte gespielt und die letzten drei, die waren allesamt wirklich kleine Läden.
Ich sag jetzt Zucker.
Mal, ja, wirklich oh, Zucker. Zucker. Also wir haben zum Beispiel auf so einer Kneipen- und Kulturnacht gespielt in Lauenburg. Da waren 80 Leute bei unserem Konzert und die haben halt alle mitgesungen. Also die haben halt alle mitgesungen. So
mäßig. Das ist geil, ne?
Da, unglaublich. Und ich habe vorher noch gedacht, ah ja,
Lauenburg.
So, ja, aber die haben halt alle mitgesungen. Und dann so einen Auftritt würde ich mit Handkuss nehmen ne? Und einen Auftritt irgendwo anders
sein lassen.
Wo man denkt, oh, vermeintlich ist das jetzt das große Ding so.
Okay, also wenn ihr Alex in eurem Wohnzimmer haben wollt, schreibt uns an bandleben.de oder jetzt auch ganz neu mit Instagram. Dürft ihr uns gerne mal besuchen.
Und Johnny, auf Planet Pluto, wie ist da die Adresse? Jetzt muss ich es tatsächlich nachgucken.
Das,
planetpluto-band.com.
Also siehst du, das geht auch leichter. Wieder. Es geht auch leichter.
Oh, es geht auch
planet-pluto.de.
Das haben wir.
Ein Fox.
Es ist,
ansonsten gebt ihr bei Google einen Planet Pluto.
Band.
Dann müsst ihr euch nicht durch die ersten 10 Seiten durchklicken, bis ihr das Richtige gefunden habt.
Was ist das hier?
Ja, uns findet ihr, wie gesagt, auf bandleben.de.
Ja.
Und,
hey Johnny, wir können ja für Instagram gleich mal so ein fancy Bild machen.
Ja, wir machen gleich ein sexy.
Nackt.
Groovy, hat man eine Zeit lang gesagt.
Das würde.
Wie Selfie, aber zu dritt.
Ein Groofy?
Groofy hat
aus
man
Gruppe und
2015 oder so war das mal ein trendy Ausdruck.
Alles klar, Hashtag Groofy.
Ja.
Machen wir.
Also gut. Findet ihr die Nacktsache nicht so interessant jetzt oder was?
Tschüssikowski.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.